Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die liebe Sarah. Sarah ist in der Tourismusbranche tätig und lebt aktuell in Dubai. Wir beide haben uns auch schon zweimal vor Ort getroffen und unsere Verbindung ist die Faszination, die Welt einfach. Die Welt und das Reisen ist das, was uns miteinander gut in Kontakt bleiben lässt. Sie selber hat, glaube ich, schon über 50 Länder gesehen, teilweise in Begleitung, teilweise auch alleine. Und deswegen habe ich sie mir eingeladen, weil ich das nämlich spannend finde. Ich habe nämlich jetzt im Januar nach 5 Jahren, glaube ich, meine erste Reise alleine gemacht und war ziemlich aufgeregt. Sarah sagt, man kann das alleine und in Verbindung machen, weil am Ende geht es ja um die Reise selbst. Jetzt sage ich erstmal schönen guten Morgen, liebe Sarah, und ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo, liebe Jana, sehr schön, hier dabei zu sein und danke für die Einladung.
Wir beide kennen es ja so ein bisschen, die Zuhörer ein Teil vielleicht auch, ein anderer Teil vielleicht noch nicht, aber für die, die dich noch nicht kennen, die jetzt so neugierig sind, was für eine Person du bist, hast du also 3 bis 5 Adjektive, die du mit uns teilen kannst?
Ja, natürlich habe ich darüber nachgedacht. Ich kenne ja deine Einstiegsfrage von deinem Podcast. Ich denke, ich bin definitiv abenteuerlustig, was nicht heißt, dass ich jetzt einen Bungee-Jump mache oder mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springe, sondern eher, wie du schon gesagt hast, so auf Bezug Reisen eben. Ich bin wahnsinnig offen für neue Kulturen, neue Länder, neue Personen, wissbegierig, möchte immer alles wissen, kennenlernen, mehr wissen. Und ich bin aber auch sehr dankbar für das Leben oder das, was ich im Leben erlebt habe, erleben durfte, erreicht habe, weil ich das nicht als selbstverständlich sehe.
Das ist super wichtig und ich glaube, das ist auch nochmal schön, dass du das mit eingebracht hast, weil über diese Dankbarkeit kommt auch für mich so eine Zufriedenheit für das, was man schon hatte. Und ich glaube gleichzeitig nochmal mehr Neugier für das Neue, dass man da hinreisen darf oder andere Kulturen kennenlernen darf, in Friedenszeiten vielleicht eben dieses Friedensleben hat, weil man eben weiß, dass andere diese Umstände so gar nicht haben. Ne? Das macht auch so ein bisschen demütig, findest du auch? So ein bisschen, ich habe gesehen letztes Jahr, vor 2 Jahren, ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, zeitlich warst du ja auch in Jerusalem gewesen und hast dir Bethlehem und sowas angeschaut. Wir wissen alle, was da gerade im Moment für eine Situation ist und ohne da jetzt näher drauf einzugehen, aber allein das damals in diesen guten Zeiten erleben durftest, ist ja auch ein Geschenk. Also das, was du auf den Reisen ja dann noch mitnimmst. Ne?
Ja, absolut. Also ja, man nimmt das so, geht dahin und also klar, die Reise nach Palästina war definitiv wahrscheinlich die spirituellste Reise, die ich je begangen habe, was ganz Besonderes. Und manche Sachen passieren halt auch einfach so. Also diese Reise war irgendwie 10 Tage vorher, hat sich die bestätigt. Und manchmal ist es vielleicht auch gut so schnell, so spontan. Also ich glaube, die meisten Reisen bei mir geschehen tatsächlich sehr spontan. Aber ja, also es ist Dankbarkeit für das, was man hat. Und ich glaube, als Deutscher gerade fängt es ja schon damit an mit unserem Reisepass. Also was habe ich dafür getan, dass ich den deutschen Reisepass habe und dadurch die Möglichkeit habe, ich glaube, es sind 192 Länder der Welt, visafrei zu bereisen. Ja, das muss man sich einfach überlegen. Also ich könnte heute jetzt einen Flug buchen und, keine Ahnung, morgen im Flieger nach Timbuktu sitzen wahrscheinlich. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ob das möglich ist ohne Visum, aber als Beispiel, wie man das so schön sagt. Und ich glaube, viele Menschen merken auch gar nicht, wie privilegiert wir allein dadurch durch diese Tatsache sind, dass wir in Deutschland geboren sind oder deutsche Eltern haben. Ja, also das ist halt einfach der beste oder einer der besten Reisepässe der Welt. Und ich finde immer gerade so in Covid ein bisschen hat man als Deutscher dann auch gesehen, wie es anderen Nationalitäten geht. Ja, also wenn man wirklich so die schlechtesten Reisepässe der Welt ist ja zum Beispiel Syrien, Iran, glaube ich, sowas wie Afghanistan, Pakistan. Die haben vielleicht eine Handvoll Länder, die wenn überhaupt, visafrei reisen können. Und in Covid mussten auch wir Deutschen, die sonst eben einfach so wahnsinnig frei wie ein Vogel die Welt bereisen konnten, da mussten wir auch diese Reisegenehmigungen ausführen. Ja, und die wurden zwar so gut wie immer bestätigt, aber man hatte ja trotzdem immer erst dieses, oh Gott, ich habe jetzt den Flug gebucht und was, wenn jetzt Türkei oder so mir sagt, ich darf nicht einreisen morgen, was mache ich denn dann? Ja, also da hat man so ein bisschen eben gemerkt, es kann auch anders sein, wir sind da echt schon privilegiert, ja.
Das sehe ich ganz genauso. Also seitdem ich in China lebe, weiß ich das noch viel mehr zu schätzen, weil auch bei den Chinesen ist es ja nur eine Handvoll an Ländern, wo die wirklich easy peasy reinkommen können, beziehungsweise müssen halt lange Anträge stellen. Und meine spirituellste Reise, die so adäquat mit deinem Erlebnis war, ist die Reise nach Tibet gewesen. Wir waren ja in Lhasa am Potala-Palast gewesen. Und wenn man sich da mit den Einheimischen unterhält, die ja überhaupt nicht reisen. Also dem wird ja, die haben gar keinen Reisepass, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Die haben wirklich nur ihre ID-Karte und dürfen sich nur im Land aufhalten. Und alles, was außerhalb ist, muss, wenn sie überhaupt den Antrag stellen dürfen, auf so vielen geprüft werden. Also da ist mir wirklich so ein bisschen auch schlecht geworden, weil ich mir gedacht habe, wie ungerecht ist das? So, die Welt ist so für alle da. Jeder ist neugierig, keiner kann wirklich was dafür, wo er geboren ist, so wie du gesagt hast, es ist reine Glückssache, dass wir da geboren wurden, wo wir geboren sind. Und trotzdem herrscht diese Neugier in uns allen drinne und die einen dürfen es ausleben und die anderen sind da so massiv eingeschränkt. Das muss ich sagen, das finde ich schon ganz schön heftig, so das so zu akzeptieren, dass das auch so ist, um dann vielleicht auch ein Verständnis zu bekommen, warum die vielleicht in den Ländern, Ausländern gegenüber vielleicht auch unfreundlich sind. Gar nicht so, weil sie keine Menschen mögen, sondern vielleicht auch, weil da der Neid drinne steckt, zu sagen, ihr kommt zu uns, aber ich habe keine Möglichkeit, zu euch zu kommen. Ne? Also das ist schon, ja, krass. Aber bevor wir jetzt aufs Reisen kommen, würde ich gerne nochmal ganz viele Schritte zurückgehen. Bist du in einer reisefreudigen Familie aufgewachsen?
Reisefreudige Familie. Ein bisschen vielleicht, aber definitiv, also auf gar keinen Fall so, wie ich jetzt reise. Also als so Kleinkind, also bis ich 5, 6 Jahre alt war, sind wir jetzt in Ferienwohnungen, haben wir Urlaub gemacht, also ob das jetzt die Niederlande waren oder auch, glaube ich, in Deutschland. Wir waren, erinnere ich mich so, mein erster Urlaub, an den ich mich sehr erinnere, war der Bauernhofurlaub in Dänemark, wo wir die noch einer Geburt von Ferkeln zugeguckt haben und ich beim Ausmisten des Stalls dabei war und dann schön ausgerutscht bin und das Gefühl hatte, die ganzen Schweine sind über mich rübergelaufen und meine Mama nicht mehr den Gestank aus meinem Jogginganzug bekommen hat. Das war so. Und als dann meine Schwester auf die Welt gekommen ist, da war ich knapp 6 Jahre alt, dann haben meine Eltern einen Wohnwagen gekauft und wir sind dann mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen. Aber eigentlich immer in Deutschland, also Nordsee, Ostsee. Also ich bin wirklich nie weit rausgekommen. Meine erste Reise, glaube ich, wo ich im Hotel geschlafen habe. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber wahrscheinlich so 10 oder so. Da bin ich mit meiner Oma in ihre alte Heimat gefahren und habe da das erste Mal im Hotel geschlafen. Das war für mich was ganz Dolles. Also ja, wir waren viel unterwegs in den Ferien, aber halt eben auf einem ganz anderen Level oder geografisch gesehen, als wie das, was ich ja jetzt mir schon
Bereist.
anschauen durfte.
Und du bist ja dann in der Tourismusbranche beruflich gelandet und auch immer noch tätig. Aber was war der Anreiz für dich, genau den Tourismus zu lernen? Oder war das eher etwas, was du gemacht hast, weil es damals im Angebot war? So nach dem Motto, man geht zum Arbeitsamt und die sagen, du kannst gut mit Menschen, mach mal Tourismus. Also wie ist das gestartet bei dir?
Ja, also tatsächlich habe ich ja, ich bin Quereinsteiger im Tourismus. Ich habe Journalistik studiert und habe dann während des Journalistikstudiums so die letzten 2 Jahre einfach schon, gab es eben in Europa gibt es ja tolle Billigflüge mit den günstigen Airlines und bin dann so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, dass man halt mal eben für 20 € oder so nach Manchester, nach Mailand, nach Stockholm fliegen kann. So fing das so ein bisschen an. Dann die erste große Reise, auch wieder zusammen mit meiner Schwester, war Verwandtschaft in Amerika zu besuchen. Das war 2009, also 2009, was gerade ja 15 Jahre her ist, war so meine erste wirklich große Reise. Und ja, dann war ich fertig, dann bin ich 2000, ah nee, das war 2008 oder 2009 Amerika und Oktober 2009 bin ich auch ganz spontan mit meiner Schwester in die Emirate eben in den Urlaub geflogen. Einfach finde ich auch so verrückt, wie sich das Leben eigentlich durch ganz kleine Entscheidungen entwickelt. Ich hole einfach mal ein bisschen weiter aus. Wir haben ja ein bisschen Zeit, Jana, gell? Also wie kam es zu meiner ersten Reise nach Dubai? Ich war in der nächstgrößeren Stadt unterwegs und wir hatten bald Ferien, Urlaub und da war so ein Buchladen mit so einem Wühltisch, wo es immer diese abgestempelten Bücher gibt, die es dann für 2 € oder so gab. Und da waren Reiseführer und dann habe ich irgendwie 3 Reiseführer gekauft. Der eine davon war Dubai. Und habe nur gedacht, naja, du weißt, eigentlich können wir uns eh nicht leisten. Also es war jetzt eher so, was wir vorhatten, war wahrscheinlich so ein All-Inclusive-Urlaub oder sowas. Eine Dubai-Reiseführer gekauft, dann einfach mal online geguckt, was würde man denn dafür bezahlen müssen. Und dann bin ich mit meiner Schwester eben nach Dubai in so ein, wie sagt man, möbliertes Apartment geflogen, also auch ohne Frühstück und alles. Das haben wir uns im Supermarkt gekauft. Und ja, so bin ich in Dubai gelandet zu dem ersten Urlaub und habe mich dann einfach komplett in dieses Land verliebt. Wegen der Sicherheit, der Karrieremöglichkeiten, die Internationalität, westlich, trotzdem arabisch, Wüste, Strand, tolles Wetter, Berge gibt es auch noch, Ausgehmöglichkeiten, Shopping, also alles war einfach faszinierend für mich zu der Zeit und habe mir dann, also das war eben zum Ende meines Studiums, habe ich mir dann halt einfach in den Kopf gesetzt, okay, ich werde in Dubai arbeiten oder in den Emiraten arbeiten und habe dann verschiedene Jobangebote natürlich, also es war nicht so einfach, wie jeder sagte, von wegen auch, nein, Dubai findest du eh einen Job und machst viel Geld. Habe mich auf diverse Sachen beworben. Journalistik oder ja, in den Medien war halt hier nicht so die Sache, die ich machen wollte, denn die Medienlandschaft hier ist ja ein bisschen anders. Man müsste auch natürlich perfekt Englisch sprechen können oder am besten noch Arabisch, Pressekonferenzen auf Arabisch, Englisch drüber schreiben. War es nicht. Und dann habe ich eine Stellenanzeige gefunden als Reiseleiterin und habe gedacht, ja, das ist eigentlich cool. Das ist jetzt nicht das, was man vielleicht direkt nach dem Studium, wenn man ein Diplom in der Hand hat, macht. Aber ich habe gedacht, ach, das klingt gut, das muss man ja nicht für immer machen. Habe mich dann beworben, auch wenn eigentlich der Bewerbungsschluss, einen Tag war ich schon drüber. War kein Problem. 2 Stunden später hatte ich eine Einladung zum Bewerbungsgespräch in München. Habe dann, also war, weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, so ein bisschen, heute würde man sagen, manifestiert oder mir einfach gesagt, das klappt. Schon im Bewerbungsgespräch dann klar gemacht mit dem Chef sozusagen, dass wir uns ja dann in den Emiraten sehen in ein paar Wochen, weil ich sicher war, ich krieg den Job und habe aber halt auch gesagt, gibt es Aufstiegsmöglichkeiten in der Firma. Das Reiseleiter jetzt möchte ich jetzt nicht mein ganzes Leben lang machen, sondern als Einstieg fand ich das cool und ich meine, was gibt's auch Tolleres als quasi sich das Land anzugucken, in die tollsten Restaurants, Sehenswürdigkeiten zu gehen und nicht dafür bezahlen zu müssen, sondern dafür noch bezahlt zu werden. Und dabei den ganzen Tag mit Menschen aus aller Welt zu tun zu haben, ja. Und ja, so fing das im Prinzip an, dass ich hier gelandet bin und dass ich dann im Tourismus gelandet bin und habe dann eben verschiedene Positionen im Tourismus übernommen. Also seit 2010 bin ich hier, genau.
Das ist so faszinierend, weil für mich jetzt nochmal rauskommt, dass du eigentlich deinem Gefühl der Neugier gefolgt bist. Obwohl du ja was ganz anderes studiert hast und auch wusstest, dass du in einem ganz anderen Bereich den Abschluss bekommst und jeder logisch denkende Mensch oder der rational denkt, würde sagen, okay, das habe ich jetzt und das ist auch der Weg, den ich gehen muss. Hast du dann intuitiv, bist du dann einfach deinem Gefühl gefolgt und das hat dir gut getan.
Ja, ich denke auch. Ich glaube, das Leben ist sowieso, man denkt, irgendwas ist richtig, man macht's und das heißt aber nicht, vielleicht wie in anderen Generationen, dass das dann, also unsere Eltern arbeiten halt, keine Ahnung, 40 Jahre im gleichen Job, ja, und heutzutage ist das alles vielleicht ein bisschen schnelllebiger. So habe ich auch gedacht, gut, Journalistik habe ich halt den Abschluss, aber ja, kann man ja auch nebenbei noch machen und du weißt, ich habe ja auch einen Blog, der ist nicht mehr wirklich aktuell, aber ich schreibe immer noch gerne, ich schreibe auch gerne E-Mails und so, also das ist noch in mir drinne, oder Podcast, einfach so mit der Stimme arbeiten, sowas ist auch echt cool. Aber ja, also Tourismus ist definitiv die Leidenschaft und da möchte ich auch immer dranbleiben.
Würdest du sagen, dass man, ich meine, für den Journalismus muss man ja auch nicht nur offen sein, sondern auch so, um das Wort zu nehmen, obwohl ich das nicht so mag, extrovertiert, also so nach außen hin, offen, auf die Menschen auch aktiv so zugehen. Glaubst du, dass dir das gerade beim Reisen ein Pro ist? Also jetzt mal abgesehen von deiner Arbeit, die lassen wir mal außen vor, aber beim Reisen grundsätzlich, dass das ein Pro ist zu sagen, das kann ich ganz gut, deswegen habe ich keine Angst, in andere Länder zu reisen? Oder glaubst du, dass das unabhängig von extro und introvertiert möglich ist. Weil ich schon auch glaube, dass viele sagen, ich würde auch mal gern nach Dubai meinetwegen, auch mit einer Freundin, aber alleine, wenn ich höre, sie haben sich nur ein möbliertes Zimmer ohne Frühstück, ne? Kein Frühstück ist ja schon wieder ein Funken Sicherheit weg, du musst dich selber kümmern. Also diese Eigenschaft, die du hast, glaubst du, dass das dich unterstützt hat bei all diesen Reisen, die du hast, oder glaubst du, dass du das vielleicht noch verfeinert hast durch deine Reisen, also dass du davon profitiert hast?
Ganz interessante Frage. Also, glaube, das können introvertierte wie auch extrovertierte Menschen machen. Ich würde mich witzigerweise auch nicht als extrovertiert bezeichnen, sondern ich glaube, ich bin introvertiert. Aber eben durch bestimmte Lebenssituationen, ob es jetzt beruflich ist oder wie auch immer, oder eben wenn man alleine reist, muss man sich nicht. Man kann auch einfach in seiner eigenen Bubble reisen und mit keinem sprechen oder so, aber man kommt einfach in Situationen, wo man dann vielleicht merkt, hey, wenn ich jetzt einfach mal mit dem Kellner ein bisschen ein Pläuschen mache oder so, dass es dann vielleicht einfach eine ganz coole Erinnerung halt auch wird oder Situation wird. Und ich finde auch introvertierte, also es gibt ja auch nicht, oft denkt man immer, oh, introvertierte Menschen, das ist eher so das mehr negativ belastete Wort vielleicht im Verhältnis zu extrovertiert. Vielleicht haben es extrovertierte Menschen ein bisschen einfacher und du hast auch irgendwie das Wort Angst oder so benutzt. Ich würde auch nicht sagen, dass man Angst haben sollte, sondern ich würde sagen, ein gewisses Maß an Vorsicht ist immer. Oder ja, nicht den Kopf ausschalten beim Reisen, sondern immer vorsichtig sein, aufmerksam sein, das sollte man auf jeden Fall. Aber ängstlich, Angst schränkt uns halt ein. Also ich glaube nicht, dass Angst ist so ein bisschen lebensbedrohlich und ich glaube, das braucht man nicht haben.
Wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema Alleinereisen sprechen. Wann war denn deine erste Reise, die du alleine gemacht hast?
Ja, ich habe echt viel überlegen müssen, wann bin ich überhaupt das erste Mal alleine gereist. Also ich bin dann irgendwann als Jugendliche, das war auch nicht richtig alleine, aber ich bin dann im Jugendaustausch nach Frankreich gefahren ein paar Mal. Klar war das in einer Kleingruppe mit 10 Leuten und Betreuer oder so, aber man war ja dann alleine in der Gastfamilie, ist auch nicht so richtig alleine, aber vielleicht schon so die ersten Schritte dahin. Ja, sonst bin ich halt immer viel mit meiner Schwester gereist, aber was mir dann halt echt nur in den Kopf gekommen ist, also war tatsächlich, glaube ich, erst so 2016, 2017, wo ich dann halt auf Geschäftsreisen gegangen bin und die dann halt auch alleine gemacht haben. Und die Geschäftsreisen waren halt von Dubai aus nach Europa. Also das ist ja dann, klar, war nicht immer nur Deutsch, ne? Das war dann halt auch alleine in Paris oder in Mailand oder solche Sachen. Aber richtig, ja, ich glaube, da fing das tatsächlich eigentlich erst so an, wie ich mich jetzt dran erinnere, oder dann nach Australien. Klar, Geschäftsreisen, man trifft da zum Teil auch andere Leute, aber ich habe das dann schon immer versucht, so ein bisschen zu kombinieren, dass ich schon das Wochenende vorher halt hingeflogen bin, dass ich schon noch ein Wochenende irgendwo für mich verbringen konnte und es dann so ein bisschen gemischt war mit dem Geschäftlichen und auch ein bisschen privatem Entdecken.
Und wie würdest du sagen, bereitest du dich auf so eine Reise alleine vor? Also bist du jemand, der sich vorher aufgrund von Sicherheit zum Beispiel nicht nur sagt, okay, das ist der Ort, ich brauche die Zugverbindung, ich brauche schon den Anschluss, ich muss mir eine Liste machen, was ich mir angucken will? Oder bist du jemand, der sagt, so, ich habe jetzt hier den Reiseführer, also wenn wir jetzt mal vom Privat ausgehen, weil beruflich ist ja schon oft durchstrukturiert durch die Termine, die du dann hast oder hattest, aber wenn du privat unterwegs bist oder sagst du dann, nee, ich habe jetzt hier so den Reiseführer Bali und dann fliege ich da mal hin und wenn ich dann in den Pasar bin, dann gucke ich einfach mal. Also was ist so, wie bist du der Typ und wie würdest du anderen die ersten Schritte dahin sozusagen mit auf den Weg geben?
Ja, also ich glaube, ich bin wirklich relativ spontan und ich würde mir zwar so grob abstecken, also wenn ich jetzt ein Land bereise oder so, welche Orte ich vielleicht da bereisen möchte, wie viele Nächte ungefähr ich vielleicht in welcher Stadt bleiben möchte. Aber ich glaube, wenn ich losfliege, habe ich wirklich normalerweise mein Hin- und Rückflugticket, weiß, wo ich die erste oder die ersten Nächte schlafe und weiß, wie ich zu diesem ersten Hotel komme. Wenn es halt zum Beispiel um die Flüge geht, da würde ich, je nachdem, welches Land das ist, natürlich darauf achten, wenn ich gerade vielleicht als Frau alleine reise, dass man vielleicht nicht gerade nachts um 2 Uhr landet und dann mitten in der Nacht zu einem Hotel muss. Auch gucken, fahre ich dann da mit der Bahn, mit der Metro oder nehme ich ein Taxi? Hotel definitiv ziehe ich immer. Also ich glaube, ich war sowieso noch nicht viel in Airbnbs, aber ich würde als Alleinreisende immer lieber in ein Hotel gehen, wo man weiß, das hat irgendwie Struktur und da ist mehr Sicherheit als wie ein Airbnb, wo man doch nicht weiß, wer kommt einen da nachts besuchen oder auch tagsüber, also oder klaut auch was oder sowas. Also ja, Ankunftszeiten, wie komme ich zum Hotel? Das habe ich so vorher geplant, aber dann. Ja, kommt das alles so nach und nach. Und manchmal erwische ich mich auch selbst, dass ich dann irgendwie hier im Flughafen bin und denke, ach, jetzt habe ich gar nicht mehr geguckt, wie komme ich eigentlich zum Hotel? Aber ich glaube, das kommt einfach wirklich erst so mit der Zeit, wird die erste Reise noch viel aufregender sein, die man alleine macht, als wenn man das schon 5 oder 10 Mal gemacht hat.
Ja, ich glaube auch. Die erste Reise ist aufregend, die zweite noch mehr. Und dann hat man ja so einen Erfahrungsschatztruhe, aus der man so ein bisschen auch schöpfen kann von sich selber und weiß, was läuft gut und was läuft nicht gut. Und das gibt dann natürlich Sicherheit in der Planung. Also ich habe festgestellt, ich bin so dieses Spontane, was du gerade beschrieben hast, so dieses, ich guck mal, wie ich Also ich habe nur den ersten, die erste Übernachtung und dann schaue ich, wie ich weiter übernachte. Das ist ja so gar nicht meins, also weder alleine noch mit Partner. Also das ist ja so, ich bin ja da so, ich denke, ich habe es aber auch noch nie
Ganz
ausprobiert.
deutsch durchgetaktet.
Es ist auch so dieses, ich habe es ja auch noch nie ausprobiert. Also ich denke, jetzt
Ja.
ist nichts für mich. Vielleicht ist es ja dann doch was, wenn man vielleicht auch, dadurch, dass wir auch mit Kindern reisen, wir haben immer die Ferien im Hinterkopf, nur eine begrenzte Zeit, wenn man dann vielleicht da flexibler ist, vielleicht ist es dann was anderes. Ich werde berichten, wenn ich das dann mal gemacht habe. So, ne? Aber das
Bin
ist so.
gespannt. Wenn du Hilfe beim Planen brauchst, beim wenigen Planen, du weißt, wo du mich findest.
Auf jeden Fall. Und was würdest du aber sagen, was ist das größte Geschenk beim Alleinreisen als jetzt in Begleitung?
Dass man sich selbst vielleicht besser kennenlernt und dass man machen kann, was man möchte, wann man möchte. Also wirklich, ja, also es ist ja oft, ob man jetzt mit Freunden unterwegs ist oder mit einem Partner, dann geht es ja morgens schon darum, der eine mag vielleicht, also ich liebe zum Beispiel Hotelfrühstück und sitze dann da 1,5 Stunden beim Hotelfrühstück oder vielleicht auch 2, keine Ahnung. Und wenn der Partner oder die Freundin oder die Freunde, mit denen man reist, aber sagt, oh, weiß nicht, ich schlafe lieber 1 Stunde länger oder wie auch immer, da fängt es ja schon mit an. Ne? Und so, da
Ja.
fragt dich einfach keiner. Du stehst auf mit Wecker oder halt auch nicht, gehst zum Frühstück, sitzt da so lange, wie du willst. Vielleicht hast du Lust auf ein Museum oder Strandtag oder ja, du musst einfach das nur mit dir selbst klar machen. Was möchtest du in diesem Urlaub? Was möchtest du in deinem Leben? Und natürlich klingt das vielleicht ein bisschen egoistisch, weil man eben nicht Kompromisse eingehen muss mit den Mitreisenden, aber es tut schon gut. Und viele Menschen können ja heutzutage einfach gar nicht mehr alleine sein. Also das ist ja, es geht ja gar nicht nur ums Reisen. Also viele, allein das Handy, das ist ja bei mir auch nichts anderes, ne? Instagram ist immer eine gute Beschäftigung, wenn man alleine ist oder wenn man irgendwann in der Kasse einfach warten muss, auf den Bus wartet oder sowas. Aber einfach mal. Ja, natürlich ist es ja auch mal diese Situation, viele sagen immer, oh Gott, ich könnte nie alleine in einem Restaurant essen gehen. Ja, da gucken einen ja alle an. Ja, das hatte ich auch mal, keine Ahnung, da war ich noch nur im Praktikum in Bayern und habe auch gedacht, oh, gehe ich jetzt allein zum Italiener, ich habe voll Lust drauf, aber mache ich es, habe ich gemacht. Aber mittlerweile stört mich das überhaupt nicht mehr. Einfach da alleine sitzen, ja, man Neues ausprobieren und sich selbst kennenlernen, glaube ich.
Das hast du jetzt auch nochmal schön gesagt. Mir ist auch die Idee mit dem Restaurant gerade im Kopf gewesen. Das ist ja auch, wenn ich mit Freunden rede, so dieses erste so allein ins Restaurant gehen, wo ich auch zum Beispiel null Probleme habe. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich aus der Gastronomie komme und da waren auch Leute, die Hunger hatten und sind allein ins Restaurant gegangen. Also das ist auch so was Normales. Dass man sich dann so komisch fühlt, ne? Dass man so mehr mit der Aufmerksamkeit bei den anderen ist. Was könnten die denken, statt dann zu gucken, wie geht's mir? Und das glaube ich, ist ja, das hast du ja auch gesagt, das schönste Geschenk eigentlich, dieses Mal egoistisch sein und eben mal für 3, 5 Tage, muss ja nicht gleich eine Weltreise sein, wirklich mal alle Verpflichtungen außen vor zu lassen und einfach mal zu gucken, wer bin ich denn und wie funktioniere ich denn und wie möchte ich denn eigentlich den Tag gestalten? Weil am Ende, also ich jetzt mit meinem Familienurlaub, es ist halt immer ein Kompromiss von 3 bis 4 Leuten. Und das kann, je größer die Kinder zum Beispiel werden, interessant werden, wenn dann die ganzen Bedürfnisse aufeinandertreffen.
Ja, genau.
Hast du mal so eine Reise gemacht mit so einer richtig großen Reisegruppe? Also nicht als Reiseleiterin, sondern als Teilnehmer?
Nee, nicht richtig groß, aber ich habe tatsächlich, ich war, wann war das, 2018, glaube ich, war ich in Südafrika. Das war halt auch wieder, ich musste dort geschäftlich hin und habe gedacht, boah, geil, Südafrika, da gehe ich 10 Tage, glaube ich, bin ich eher hingeflogen. Also habe mir dann wirklich Urlaub genommen und dachte, das ist was Besonderes und habe mir dann so eine Rundreise gebucht. Unten an der, also Kapstadt rüber, an der Küste entlang. Wir waren, glaube ich, so vielleicht 8 Leute, ich weiß nicht mehr genau. Und habe ich halt auch erst gedacht, oh Gott, das ist ja, kann ich das? Was sind da wohl für Leute mit dabei und so? Und also ich denke noch immer an diese Reise zurück und durch das Internet hat man tatsächlich auch noch Kontakt mit den Leuten. Also das waren teils Leute, die auch allein unterwegs waren, jünger als ich, die zum Praktikum oder so in Südafrika waren, aber da war halt zum Beispiel auch ein Pärchen, die waren so 60, etwas über 60, die leben in Australien, in Sydney. Und also wenn immer ich in Australien bin, treffe ich die tatsächlich immer noch auf ein Dinner oder so in Sydney. Ja. Also das sind echt, also es war echt cool und diese Erfahrung hat mir wirklich gezeigt, dass das echt auch Spaß machen kann. Also das war halt durchgeplant und das ist natürlich eigentlich nicht so mein Ding. Also Weil dann fängt es ja schon damit an, keine Ahnung, dann jetzt Kajak fahren, okay, 45 Minuten. Und entweder 45 Minuten sind dir zu viel, zu wenig, du hast keine Lust dazu oder es ist halt alles durchgeplant. Ich glaube, es ist wirklich diese, so Gruppenreisen, glaube ich, das Problem ist für mich weniger die Leute, sondern wirklich, dass halt alles schon so durchgetaktet ist. Und vielleicht, ja, hätte ich jetzt heute mehr Lust auf Strand oder keine Ahnung, statt jetzt die Wanderung zu machen, aber da gibt es halt einen Plan und dem muss man dann folgen. Aber das ist natürlich, also ich glaube, für jemand, der mal anfangen möchte, alleine zu reisen, das ist ja nicht alleine reisen in dem Sinne, aber man geht ja alleine ins Unbekannte, trotzdem trifft dann die anderen Reiseteilnehmer erst unterwegs. Das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, wenn man sich noch nicht traut, ganz alleine zu reisen, dass man dann vielleicht ja sich mal so einer Reisegruppe anschließt zunächst.
Und glaubst du, aus deiner Erfahrung, weil du schon so vielfältig auch gereist bist, also mit Fremden, mit deiner Schwester, mit anderen Familienangehörigen, alleine, geschäftlich, dass man dann aber auch das Land jeweils anders wahrnimmt? Also, dass du dadurch auch, also, wenn du jetzt in ein Land reist, zum Beispiel Australien, nehmen wir mal Australien, du reist da geschäftlich hin und du reist da privat hin. Das müssen doch eigentlich zwei verschiedene Länder sein. Weißt du, wie ich meine? So dieses, du siehst ja, ich meine, wir sehen immer nur begrenzt Dinge, wenn wir vor Ort sind, das ist mir schon klar, aber so wie du unterwegs bist, nimmst du ja auch das Land wahr. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Reisegruppe bist und da ist einer, der dich anpuppt, dann siehst du das Land ja auch anders, als wenn du mit deiner besten Freundin dahin fährst. Hast du die Erfahrung auch gemacht, dass dann die Länder unterschiedlich auf dich wirken, in
Ja.
Erinnerung bleiben?
Also ich glaube, ich habe wirklich noch nie darüber, über diese Frage oder über diesen Punkt nachgedacht, aber ich glaube schon, dass das so ist. Also es ist ja alleine schon, wenn du halt alleine gehst, wie gesagt, dann machst du ja genau das, wozu du Bock hast. Also wenn du jetzt halt der Typ Museen bist, dann gehst du wahrscheinlich in jedes Museum. Wenn du aber dann mit einer Freundin reist, die, keine Ahnung, die liebt halt total gutes Essen und Essen ist auf ihrer Prioritätenliste ganz weit oben und ihr geht halt mehr in Restaurants oder sie ist eine aktive Person, sagen wir mal, ja. Und da steht jeden Tag Wandern oder irgend solche Sachen auf dem Programm. Und dann nochmal im Vergleich wieder zu einer Geschäftsreise, wo du ja zum Teil wirklich nur von Büro zu Büro tingelst und irgendwie Geschäftsessen hast. Also ich war zum Beispiel, Mailand ist so ein Beispiel, da war ich zwar tatsächlich damals 2008 oder sowas halt für so einen 20-Euro-Flug mal 24 Stunden. Aber danach war ich schon so oft in Mailand, aber habe eigentlich nie wieder was von der Stadt gesehen, weil es wirklich immer nur Geschäftsreisen waren. Und da habe ich dann auch irgendwie, ja, weil es zum Teil durch andere Leute auch geplant ist, habe ich dann auch überhaupt so die Orientierung von der Stadt gar nicht mehr richtig gehabt, weil dann andere Leute einfach nur, ja, keine Ahnung, gesagt haben, okay, jetzt springen wir hier in ein Taxi, fahren dorthin und dann, ja, dann, wenn ich nicht plane, dann schaltet auch mein Kopf so ein bisschen aus. Ne? Da weiß ich nicht, ob ich jetzt vielleicht in der Ecke die Straße um die Ecke schon mal war oder nicht, weil ich bin dann nur so auf die eine Sache fokussiert. Und so denke ich schon, dass wir, je nachdem mit wem oder auch eben nicht wir reisen, ein Land, eine Stadt ganz, ganz anders wahrnehmen. Was ja auch vielleicht spannend ist, weil vielleicht mag ich Museen nicht, aber meine Freundin zieht mich mit ins Museum und ich finde dieses Museum total cool oder merke doch, dass das eigentlich was ist, wo ich immer dachte, Museen sind langweilig, müssen sie aber vielleicht gar nicht sein. Und wenn ich das nächste Mal reise, vielleicht plane ich nicht gleich in 5 Museen zu gehen, aber sehe, ach, hier gegenüber von meinem Hotel ist ja auch ein Museum. War ja eigentlich ganz cool letztes Mal, als ich mit so und so unterwegs war. Vielleicht schaue ich es mir doch mal an, weil heute regnet es oder so. Und dann entdeckt man vielleicht ganz viele neue Facetten von einem selbst auch.
Also da bin ich ganz bei dir, dass man dadurch wirklich so die eigenen Facetten so kennenlernt. Und meine Erfahrung ist eben auch, dass je nachdem, wie man unterwegs ist, dass die Stadt oder das Land so ganz anders so wahrnimmt. Was würdest du sagen, ist so das, nee, anders gefragt, wie erkundest du am liebsten eine unbekannte Stadt, Umgebung, wo du das erste Mal so bist? Bist du eher so der zu Fuß oder der Fahrrad oder also was ist so dein Ankommensritual oder gibt's das gar nicht?
Doch, also ich schaue natürlich schon, ich google immer so oftmals einfach, keine Ahnung, Wochenende in so und so oder 5 Tage so und so, was sollte man gesehen haben? Mache mir dann so einen kleinen, muss gar nicht schriftlich sein, manchmal einfach nur so im Kopf so einen Überblick, das sind die Angebote, die man machen könnte, was davon ist was für mich. Und ja, ich mache das aber, also ich. Für mich, ich muss nicht immer diese ganzen touristischen Sachen machen, zum Teil schon, aber jetzt nicht immer. Also ich muss jetzt nicht jedes Mal auf, keine Ahnung, das höchste Gebäude oder die tollste Aussichtsplattform von irgendeiner Stadt. Also für mich ist das wirklich ganz oft schon, ich glaube, du kennst das auch, einfach mal in den lokalen Supermarkt zu gehen und zu sehen, was es dort zu kaufen gibt. Und oftmals hatte ich halt dann auch auf diesen Geschäftsreisen einfach auf dem Rückweg immer so viel freies Gepäck, weil wenn man irgendwo hinfliegt, nimmt man ja keine Ahnung, Geschenke für die Geschäftspartner mit oder Broschüren oder so, die man auf dem Rückweg nicht hat. Und dann, ja, endet man halt auch in Australien ab, zum Aldi zu gehen und keine Ahnung, irgendwelche, ich weiß gar nicht was, keine Ahnung, Kamelseife im Aldi zu kaufen oder solche Sachen halt, ja. Was jetzt ich ziemlich cool finde, weil dann, keine Ahnung, bist du jetzt halt zu Hause in den Emiraten und wäschst dir die Hände mit deiner Kamelseife, die du in Australien gekauft hast. Ja, ist eigentlich total absurd, aber für mich sind das halt einfach so im Alltag dann wieder so kleine Erinnerungen, ja, an solche Dinge. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Die Frage, ach ja, wie ich reise, genau. Und was ich halt wirklich auch liebe, also wirklich sehr langsam und entspannt. Also für mich sind so Kaffeepausen oder Essen halt auch total wichtig auf Reisen. Zum einen wirklich, um die kulinarische Vielfalt dieses Landes oder der Stadt zu entdecken, aber auch einfach, ja, sich hinzusetzen, Leute zu beobachten und einfach so, ja, das Land wirklich, ja, zu erleben und zu spüren. Also wie gesagt, muss nicht immer diese ganzen Attraktionen machen, aber es gibt hier im Internet auch wirklich viele Anbieter, wo man dann sehen kann, ah, okay, auf einer Stadtrundfahrt in der Stadt fahren die das und das an. Ich würde jetzt in den seltensten Fällen wirklich so eine Stadtrundfahrt mir buchen, aber dann sieht man ja halt einfach schon, ah ja, okay, das sind also wohl die 5 Top-Sachen, die man in der und der Stadt gesehen haben sollte, und dann macht man das. In manchen Ländern muss, in Hiki muss man oder bietet es sich natürlich auch an, dass man was vorbucht oder sowas macht, kommt auch immer drauf an. Ich hatte ja auch zum Beispiel meinen, keine Ahnung, 12-Stunden-Stopover in Hongkong vor ein paar Jahren auf dem Weg nach Australien und habe auch gedacht, cool, Hongkong war ich noch nie da. Ah nee, das waren sogar nur 6 Stunden, glaube ich. Und habe gedacht, ich bleibe doch da nicht 6 Stunden im Flughafen. Also das geht ja nicht. Wenn ich schon mal in Hongkong bin, muss ich auch raus. Ja, und habe dann einfach gedacht, gut, dann buche ich mir jetzt einfach einen privaten Fahrer. Und er hat mich vom Flughafen abgeholt. Wir sind da an dem Sonntagmorgen, keine Ahnung, 3, 4 Stunden durch Hongkong gefahren. Ich hatte meine Fotostops. Jetzt kann ich sagen, ich war in Hongkong, nicht nur im Flughafen, und bin wieder zurück zum Flughafen. Dann ging mein Flug weiter nach Melbourne. Ja, also solche Sachen halt einfach. Ja, manchmal braucht man es, weil da hätte ich dann halt wirklich nicht das Vertrauen. Ja, nicht. Man kann nicht sagen, nicht in mich selbst, sondern wahrscheinlich eher in die unbekannte Stadt gehabt, dass ich sage, okay, ich fahre da jetzt selbst mit irgendwie der Bahn nach Hongkong rein oder sowas, und dann weiß man halt nicht genau, wie die Zeiten sind, und ich muss ja wieder pünktlich zurück sein für meinen weiteren Flug. Da war es mir dann halt einfach sicherer, okay, ich buche mir diesen Fahrer vor, ich weiß, der holt mich ab, ich kann mein Handgepäck immer im Auto lassen, wenn ich irgendwo aussteige, um was anzugucken oder so. Aber ja, also solche Sachen dann halt einfach.
Aber daran merkt man, dass du da schon sicherer bist. Also alleine das würde mich ja furchtbar stressen. Ich weiß, ich habe nur 6 Stunden Aufenthalt. Ich meine, das ist natürlich eine super Ausschöpfung des Zeitkontingents, nicht? Ich meine, 6 Stunden Flughafen oder man guckt sich was an. Und gleichzeitig weiß ich ganz genau, ich könnte das gar nicht so genießen,
Ja.
weil das so verrückt einfach ist. Aber ich glaube, gleichzeitig ist es ja auch so eine wahnsinnig schöne Geschichte und so ein Erlebnis einfach, von dem man ja dann viel auch im Alltag profitiert, weil ich nämlich glaube, das unterschätzen auch viele, dass ja Reisen nicht nur Erholung vom Alltag bedeutet, sondern gleichzeitig ja auch du Dinge dort machst, die du im Alltag nicht machst, aber dann profitierst du davon, weil du eine Geschichte zu erzählen hast oder weil du gerade vor einem Geschäftstermin stehst und dir überlegst, ja damals da habe ich das gemacht, da wird mich der Geschäftstermin jetzt hier vor Ort nicht nervös machen, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube schon, dass man ja auch wieder was zurücknimmt von den Reisen, die man gemacht hat.
Auf jeden Fall. Also das, da wächst man so doll von. Also deswegen mag ich es wahrscheinlich auch so.
Also du hast ja jetzt schon, ich glaube, über 50 Länder oder so, ne? Also eine ganze Menge auf jeden Fall gesehen. Gibt es so Länder, wo du sagst, da würde ich gerne nochmal hinfahren? Oder bist du eher diejenige, die sagt, okay, das, was ich mir gesehen habe, war super schön, aber ich will dann doch eher lieber das, was ich noch nicht kenne?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil die Welt hat einfach so viele Länder, die ich noch nicht gesehen habe. Also auch wenn, ja, ich habe jetzt 51 Länder bereist, aber es gibt einfach noch so viel, was ich noch nicht gesehen habe. Aber es gibt auch noch so viel, was ich schon gesehen habe, wo ich noch mal wieder hin möchte. Es ist schwer. Also ich habe schon so Länder, wo ich immer wieder gerne hingehe, ob es jetzt einfach die Türkei ist oder auch Frankreich oder natürlich Australien. Aber es gibt halt auch noch so viel, was ich einfach noch entdecken möchte. Und natürlich versuche ich da irgendwie immer, wenn es möglich ist, die Balance zu halten, also jedes Jahr irgendwie was Neues dazu zu packen. Oder jetzt letzten Sommer, als ich in Europa unterwegs war, ich meine, ich hatte Portugal zum Beispiel schon gesehen, aber ich bin dann einfach spontan, habe gedacht, Madeira soll auch so toll sein, bin nach Madeira geflogen, ist ja trotzdem Portugal. Aber manchmal, also Länder, nur weil man in einem Land war, hat man ja noch lange nichts gesehen. Natürlich kann man das Land dann sozusagen abticken und sagen, okay, cool, wieder ein Land bereist. Aber ja, also es gibt ja immer noch, oder auch Australien, was so groß ist oder sowas. Also ja.
Da geht es mir auch so. Also es gibt so Länder, wo ich mehrfach hinfahre, weil ich es einfach so schön finde. Und dann wieder so Länder, wo ich denke, okay, das habe ich mir jetzt einmal angeguckt, aber da war der Vibe nicht so da. Also die Länder habe ich auch, wo ich denke, das war jetzt ganz nett, aber ein zweites Mal muss ich nicht. Und so wie du gesagt hast, wir haben ja eine riesen Auswahl an Ländern, um uns da einfach neu zu entdecken. Was sagst du zu Erstlingsreisenden oder die den Wunsch jetzt zum Beispiel haben zu sagen, wir wollen das auch unbedingt mal machen, aber ich traue mich wegen der Sprache nicht. Also ich habe Angst, dass ich verloren gehe, ganz einfach, weil ich mich nicht verständigen kann. Was ja, glaube ich, gar nicht mal so unwichtig auf Reisen ist, so ein bisschen sich zu verständigen. Was hast du da so aus deinem Repertoire mit uns zu teilen?
Ich glaube, da kann ich mich tatsächlich ein bisschen schwierig reinversetzen, weil natürlich hier in den Emiraten ich seit ja 14 Jahren auch jeden Tag Englisch spreche. Also Englisch für mich gar kein Problem ist. Ich spreche auch noch Französisch, wenn es auf andere Länder dann ankommt. Aber ich glaube, wenn man einfach vielleicht anfängt, vielleicht dann einfach, um die Sicherheit zu bekommen, dann fängt man halt vielleicht wirklich mit irgendwas an, was vielleicht auch deutschsprachig ist. Und wenn es erstmal das Wochenende in Zürich oder in Wien ist oder irgendwie sowas, dann bleibt man vielleicht auch erstmal in Europa. Und es gibt ja heutzutage, also ich nutze sowas nicht, deswegen habe ich kein Beispiel, aber es gibt ja wirklich so viele Übersetzer-Apps auch, wo man mitarbeiten kann. SIM-Karten im Ausland sind auch gar nicht immer so teuer, sondern zum Teil wirklich viel billiger als in Deutschland oder als in den Emiraten. Dass man dann auch abgedeckt ist, wenn man unterwegs was fragen möchte. Also ich glaube, man muss einfach auch mal aus der Komfortzone raus und sich auch einfach mal mehr zutrauen. Und dann klappt das auch schon. Und ich meine, wenn man sich sicherer fühlt, okay, dann kann man ja auch, keine Ahnung, schon von zu Hause was vorbereiten, wie, keine Ahnung, sich ein Zettel oder ein Handy abspeichern, einfach, keine Ahnung, wo ist der nächste Supermarkt, wo geht's zur Metro. Wo ist ein Arzt? Ich fühle mich nicht gut oder keine Ahnung, solche Geschichten halt. Wenn man sich dann einfach sicherer fühlt, ob man es wirklich braucht, ist eine andere Frage. Aber manchmal tut es einem vielleicht einfach ganz gut, wenn man, ja, wenn man so einen Planer hat, eine sehr planende Person ist, wenn man das schon so vorbereiten kann.
Also es gibt diese Apps, die werden hier in China gerne verwendet, gerade im Hinterland, weil die da ja kaum Englisch sprechen. Die sind ja so fix da mit ihren Übersetzungs-Apps, das ist der Wahnsinn. Und aus meiner Erfahrung, weil ich eben in China jetzt lebe, kann ich nur sagen, egal wie, man schafft es immer, sich mit den Leuten zu verständigen, weil es immer Leute gibt, die da sind, die sich einfach so freuen, dass du als Ausländer kommst und ihr Land bereist und ihre Kultur kennenlernen willst, dass das immer eine Möglichkeit gibt. Mit Hand und Fuß, keine Ahnung. Also, was mir hier in China schon begegnet ist, bis dahin, dass sie mich an der Hand genommen haben und mich dahingestellt haben, wo ich hin wollte, weil wir keine Verbindung zueinander hatten, weil ich den Garten nicht gefunden habe, wie auch immer. Und das finde ich schon ziemlich spannend, dass das alles möglich ist und dass wir uns durch diese Angst, man könnte sich nicht verständigen, manchmal so ein bisschen selbst im Weg stehen. Weißt du, so dieses. Und ich glaube auch, dass gerade aus Europa heraus natürlich die Fernreisen sehr reizvoll sind. Aber habe ich ja auch gelernt, Europa hat ja auch 41 Länder, ne? Die darf man ja sich auch erstmal angucken. Und da ist man ja in kurzen Wegen in so vielen unterschiedlichen Kulturen. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine gute Idee, da eben anzufangen, so wie du gesagt hast, um in seinem Wohlfühlbereich so zu bleiben. Wie würdest du oder was würdest du sagen für Zuhörer und Zuhörerinnen, gibt es bestimmte Apps, die du nutzt, zum Beispiel um Hotels zu buchen oder also wie würdest du da vorgehen? Gibt es da irgendwie so eine Idee, die du da mit auf den Weg geben kannst, wo man sich da umschauen könnte?
Ja, also es gibt schon Apps, die ich nutze. Also es gibt, wenn man Hotels bucht oder sowas, also würde ich natürlich auf jeden Fall Preise vergleichen, zum Beispiel auf Trivago als Beispiel. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Und wenn man Hotels bucht, würde ich immer schauen, dass man sie versucht, über die gleiche App zu buchen, da man dann halt irgendwelche Vorteile hat. Also es gibt bestimmte Hotelbuchungs-Apps, wo man dann zum Beispiel, wenn man 10 Nächte darüber gebucht hat, dann bekommt man eine Nacht umsonst in dem Durchschnittswert der 10 Nächte, die man halt vorher hatte. Und das kann sich schon läppern. Oder andere Apps, wo man dann halt, je mehr Nächte man bucht, dann kriegt man mehr Prozente Discount für die Nächte, die man bucht und sowas. Ja, und ansonsten halt, ja, also das ist für Hotelbuchungen, Flüge würde ich lieber ein bisschen mehr bezahlen und direkt mit der Airline buchen, also statt über, ich glaube, es gibt so Opodo oder sowas, gell? Aber ich buche immer lieber direkt mit der Airline, weil wenn irgendwas schief geht oder so, dann wird einem eher geholfen, wenn man direkt über die Airline gebucht hat. Kann ja auch sein, dass das Gepäck mal weg ist. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erleben dürfen. Oder dass Koffer kaputt gehen oder sowas auf Reisen. Und da ist man auf jeden Fall besser dran, wenn man eben direkt gebucht hat. Ich bin nicht der Typ, der jetzt über ein Reisebüro bucht. Ich mache das alles für mich alleine. Aber vielleicht ist das auch noch so eine Sache, wenn man vielleicht das erste Mal alleine reist und jetzt wirklich sehr zögerlich ist. Vielleicht kann man auch zur Not in einem Reisebüro oder sowas, wenn man jetzt nicht eine Freundin vielleicht hat. Also ich zum Beispiel helfe natürlich auch so Leuten immer ganz gerne. Aber dass man so einfach sagt, okay, dann gehe ich jetzt mal ins Reisebüro und die sollen mir halt den Flug nach da und da buchen, dass man dann sich da vielleicht ein bisschen, ja, zumindest einen Ansprechpartner hat, wenn man dann sagt, um Gottes Willen, ich bin jetzt am Flughafen angekommen, mein Flug ist storniert. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Wenn man das noch nie gemacht hat oder gehabt hat, kann man natürlich vielleicht schon vor Abflug dann in Panik geraten, ne, wenn man alleine ist. Und so hätte man dann aber natürlich zumindest die Reiseagentin oder so vom Reisebüro, die man anrufen kann und sagen kann, okay, was mache ich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Was sind meine Rechte oder sowas?
Also das finde ich auch ganz wichtig, dass da jeder für sich gucken muss, was seinem Naturell auch so entspricht. Wir buchen ja gerne so mit jemandem, der uns da unterstützt. Du hast uns ja auch immer unterstützt, wenn wir nach Dubai gekommen sind, bin ich natürlich super, weil ich gebe dann auch gerne so die Verantwortung ab. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich dann weiß, du machst das da für uns, dann wird das alles gut und schön und so. Ich habe dann auch immer so dieses blinde Vertrauen, dass da auch nicht schief geht. Und ich weiß auch noch, bei unserem allerersten Flug nach Dubai, das war damals von Deutschland, da hatte ich das. Da bin ich alleine geflogen von Hamburg und da haben die gestreikt, ne? Und dann war ich wirklich überfordert. Also ich gebe es zu, da war ich zwar ja schon über 20, aber trotzdem, da habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich da auch ganz brav an diesen Schalter angestellt und die Ansprechpartnerin sagte, na, wo wollen Sie denn hin? Und ich, naja, nach Dubai. Und sie, ja und weiter. Ich sage, na nix, ich will da nur hin. Und sie, aber es geht heute nicht. Es geht erst morgen wieder. Und ich, was mache ich jetzt? Und dann hat die mir einfach auch geholfen. Also ich glaube, manchmal geniert man sich, weil man so glaubt, das ist so wie Versagen, aber es passieren ja einfach Dinge, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Und alle, die am Flughafen, also wirklich 90% der Leute, die da arbeiten, sind so hilfsbereit. Also die sagen dann schon, wie es jetzt weitergeht. Niemand muss dann da für immer am Flughafen übernachten. Aber ich weiß noch, das war für mich auch so, ich war völlig aufgelöst, so, und war dann ganz froh, als ich den nächsten Tag fliegen konnte. Das war für mich so. Das kam so in meinem Bild gar nicht vor, ne? Ich hatte mich da so schön das schon gesehen und dann hieß es, nee, heute nicht, ja. Und ich glaube,
Ja.
das ist auch das, was du ja auch nochmal so schön gesagt hast, dieses Unvorhergesehene, was uns dann vielleicht auch erschreckt beim Reisen, auch gerade beim Alleinereisen, weil man dann die Entscheidung auch alleine treffen muss, das mache ich jetzt mit der Situation, wenn Gepäck weg, Flug verspätet,
Ja.
Anschlussflug verpasst, ne? Zu zweit ist immer noch was
Ja.
anderes, ne?
Vielleicht erschreckt es oder es erschreckt mich auch im ersten Moment so eine Situation natürlich, aber dann lache ich darüber und ich meine, wenn man dann wirklich ein, zwei Tage später darüber nachdenkt, dann denkt man nur, oh wow, da bin ich ganz schön dran gewachsen und das ist doch eigentlich das Spannende, oder? Und vielleicht noch eine Sache, die ich auch erwähnt haben möchte. Also ich empfehle wirklich jedem immer nur mit Reiseversicherung zu reisen. Also egal was für eine Reiseversicherung. Also nicht nur die einen jetzt gesundheitlich absichert, sondern halt auch die das Gepäck mit absichert für Verspätungen, also Flugverspätungen. Wie gesagt, kaputte Koffer, verspätete Koffer, verspätete Abflüge, solche Geschichten. Also würde ich nur, also immer machen. Also das möchte ich auch vielleicht kurz erwähnt haben.
Ja, das war auch nochmal ein guter Punkt, genau. Was sagst du zum Thema Geld? Reicht die Kreditkarte oder muss man im Vorfeld schon mit Wechselgeld? Also ich weiß, meine Eltern damals, als wir das erste Mal ins Ausland gefahren sind, nach Ungarn, haben wir das Geld vorher von der Bank geholt und uns da umrechnen lassen. Wie ist das heutzutage?
Ja, ganz witzig. Also früher habe ich auch tatsächlich immer Geld gewechselt und mittlerweile bin ich da echt so gechillt, würde ich fast sagen. Also dass ich echt, also keine Ahnung, in Schweden zum Beispiel hast du ja auch nicht den Euro und ich bin nach Schweden geflogen und ich hatte keine einzige Krone dabei. Ich hatte nur meine Kreditkarte dabei und vielleicht 50 Euro, irgendwie so ein Häkchen Notgeld oder sowas beim Reisepass dabei. Und ich meine, klar, Schweden ist ein extremes Beispiel, weil da zahlt man sowieso alles mit Karte. Aber also mittlerweile, ich denke, man muss einfach schauen, in welches Land man reist. Also ich war auch vor 1,5 Jahren ja auch wieder so ein Stopover, 12 Stunden auf dem Weg nach Australien, wo ich mir Manila angeguckt habe. Und ich meine, in Manila oder wenn man dann halt auch weiß, man hat dann kein Internet zum Beispiel, tagsüber für einen Tag kauft man sich ja keine SIM-Karte oder sowas. Man muss aber Uber fahren und kann dann ja nicht mit dem, ja, oder ein Taxi fahren, kann aber ja nicht das Uber nutzen, weil man kein Internet hat. Man will vielleicht so eine Tuk-Tuk-Tour machen oder so, die man auch bar bezahlen muss. Dann braucht man natürlich schon ein bisschen Geld. Aber wie gesagt, wenn man jetzt irgendwo in Europa, also ich bin wirklich total der Kartenzahlemensch, habe immer meine Kreditkarte dabei. Muss man, glaube ich, zum Teil auch noch drauf achten. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland mittlerweile so ist, aber bei vielen Banken muss man dann seine Kreditkarte auch freischalten für bestimmte Länder. Das ist einfach so ein Schutz, falls die Kreditkarte geklaut wird. Also, dass man der Bank Bescheid sagt, hey, ich reise jetzt von dem und dem Tag bis dem und dem Tag nach, keine Ahnung, Spanien, Portugal irgendwie oder Frankreich, dann wird die Karte eben für diese Länder freigeschaltet, weil sonst kann es passieren, das ist auch schon Freunden von mir passiert, die sind hierher geflogen, konnten irgendwie kein Geld abheben. Das war vor 10 Jahren, aber dass man dann damals erstmal darauf gekommen ist, dass das einfach nicht aktiviert war. Und ich meine, das ist natürlich ein extremer Schockmoment. Und wieder noch einmal gesagt, bei mir ist das halt wirklich so, ja, irgendwie klappt's. Aber wenn man das erste Mal reist, würde ich definitiv auch vielleicht Dollar oder Euro, je nachdem, wohin man reist, mitnehmen. Weil das gibt einem einfach die Sicherheit, ob man es am Ende braucht oder nicht, ist egal, aber es gibt einem die Sicherheit. Aber bei mir, ja, also ich hatte auch schon, dass dann meine Kreditkarte musste ich sperren lassen, als ich ich weiß nicht, wieso passiert eigentlich alles, wenn ich in Australien bin, aber keine negativen Einflüsse von Australien, aber da wurde. Ja, hat auch irgendjemand, wie auch immer, meine Kreditkarte in einem Online-Shop benutzt und ich musste dann halt diese eine Kreditkarte sperren lassen, als ich in Australien war und hatte aber halt Gott sei Dank eine zweite dabei, die ich dann nutzen konnte. Aber halt auch wichtig, also nicht auf eine Ke Geldkarte verlassen und natürlich dann auch die Kreditkarte nicht am gleichen Ort haben, also nicht beide im Portemonnaie haben und das Portemonnaie wird vielleicht geklaut, dann hat man ja auch wieder nichts mehr, sondern eine vielleicht immer im Safe eingeschlossen haben, im Hotelzimmer, sodass man halt einfach noch eine Alternative hat.
Das ist nochmal ein ganz spannender Punkt, genau. Also wir sind ja auch so Kreditkartenfans und wir reisen mittlerweile eigentlich auch ohne Bargeld in die entsprechenden Länder. Und ich kann ganz frisch erzählen, wir waren jetzt in Seoul gewesen, da ist uns das auf die Füße gefallen, weil wir auch gedacht haben, ah, wir brauchen vorher kein Geld, also wir haben ja die Kreditkarte, bla bla. Wir holen uns dann da vor Ort Geld, weil oft ist ja am Flughafen, gibt es ja die Geldautomaten und so. Und das haben wir auch gemacht, weil wir mit dem Taxi zu unserer Unterkunft wollten. Allerdings waren alle Automaten außer Betrieb. Und dann war
Oh,
natürlich die
krass,
große
ja.
Frage, was machen wir jetzt mit dem Taxifahrer? Weil wir auch nicht wussten, können wir da mit Karte zahlen? Geht das überhaupt? Geht das nicht? In China können wir ja alles übers Handy. Geht das bei denen auch? Also ganz viele Fragezeichen. Und glücklicherweise, ist auch so ein Tipp, den ich mitgeben kann, hatten wir noch 100 Euro im Portemonnaie gehabt, das was du auch gesagt hast, weil es gibt ja immer diese Umtausch-Dinger, also diese Umtauschfenster
Genau. Ja.
genau, mit jeglicher Währung.
Exchange.
Genau, und dann sind wir dann mit unseren letzten 100 Euro dann dahin und haben das dann eben in Won, also in koreanische Währung, umgetauscht, um dann festzustellen, dass man im Taxi auch mit Karte zahlen kann. Aber war egal, wir hatten erstmal Bargeld. Also das ist wirklich auch hilfreich zu sagen, man nimmt sich so Notgroschen mit, weil diese Exchange-Dinger, die gibt es da immer und so hat man immer die Möglichkeit, an das vor Ort Geld zu kommen. Und ja, das andere mit den zwei Karten, falls eine weg ist und so, auch nochmal sehr hilfreich auf jeden Fall. Spannendes Thema. Jetzt so zum Schluss. Was haben wir noch nicht angesprochen? Was für eine Frage auf Instagram zum Reisen ist eine häufig gestellte Frage, die wir jetzt hier noch nicht beantwortet haben?
Oh. Ich glaube, wir haben über viele interessante Themen gesprochen. Also ich würde wirklich zusammenfassend nochmal sagen wollen, trau dich, mach's einfach, fang klein an. Du musst es ja nicht gleich übertreiben, aber mach's und wirklich, also du wirst sehen, was das mit dir macht. Reisen ist sowas Tolles, vielleicht nicht für jeden, also vielleicht bin ich da, wahrscheinlich bin ich ein bisschen extrem, aber ja, man sollte es unbedingt machen, auch alleine. Also einfach mal probieren, klein anfangen. Und ja, vielleicht kann ich ja oder konnten wir mit diesem Podcast ja ein paar liebe Menschen in der Welt inspirieren, wirklich mal diesen ersten Schritt zu machen. Ich glaube, wenn jemand da noch ein bisschen positiven Input braucht, bin ich natürlich auch happy, da irgendwie ein bisschen mentalen Beistand oder so oder Informationen zu teilen und würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn deine, unsere Zuhörer, dann einfach vielleicht mal ihr Feedback nach der ersten Alleinreise teilen. Also ich glaube, wenn man da wirklich erstmal Blut geleckt hat, also für mich gibt es kein Ende. Also Noch so viel zu entdecken auf der Welt.
Also dem kann ich nur zustimmen, dieses Blut geleckt und dann ist man irgendwie angefiebert worden, im positiven Sinne natürlich. Und zum Zweiten, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin, die dann noch Fragen hat, die Bestätigung braucht, die vielleicht noch eine Information braucht, kann sich an Sarah, an mich wenden. Ich werde unten dein Instagram-Profil verlinken. Da kann man dich ja ein bisschen begleiten dabei. Wenn einer sich nicht traut, Sarah anzuschreiben, mich anschreiben, dann schreibe ich Sarah an. Also ist ja alles ganz unkompliziert. Und ja, und Fotos von ersten Reisen und uns verlinken wäre natürlich super. Und wenn
Oh
wir Sachen
ja.
noch nicht angesprochen haben, dann einfach die Fragen her, dann machen wir nochmal eine zweite Folge, da sind wir ja völlig schmerzfrei.
Genau, definitiv. Vielleicht habe ich es, es ist auch eine Sache, die ist noch nicht spruchreif, aber vielleicht können wir, vielleicht ist die Idee mit einer zweiten Podcast-Folge so in einem halben Jahr oder so ganz cool, weil vielleicht starte ich dann ein ganz cooles Projekt und vielleicht hilft das dann dem einen oder anderen, der dann noch ein bisschen zögerlich ist, alleine zu reisen, aber vielleicht kann ich da dann ein bisschen unterstützen, euch auf den richtigen Weg zu bringen.
Das klingt doch
Schauen
super.
wir
Wir verabreden uns für
mal.
6, 7 Monaten und bis dahin wünsche ich dir, liebe Sarah, einfach eine schöne Zeit. Viele tolle Reisen, die du mit uns dann teilst. Danke dir jetzt hier erstmal herzlich für deine Zeit, deine Gedanken und deine Geschichte und schicke fast sonnige Grüße rüber nach Dubai.
Vielen lieben Dank, es war sehr schön mit dir, Jana. Danke für das tolle Gespräch.
Danke dir auch und ich sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im Podcast Gedankentänze.
Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.